Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wohl jeder von uns hat das irgendwann schon mal erlebt, dass er empört war, wenn irgendeinem anderen oder einem selber Unrecht getan wurde, wenn man unschuldig etwas zu erleiden hat. Das regt uns auf. Und wir denken immer so, dass das hat eigentlich doch mit Gott nichts zu tun haben. Und ganz schnell kommt die Situation so, dass man dann sagt, wenn es einen Gott gäbe, dann würde er so etwas nicht zulassen. Dass so etwas passiert. Dass jemand, der so ganz anständig und wunderbar lebt, dass der jetzt irgendwie leiden muss. Doch genau das passiert oder ist der Hintergrund in unserem heutigen Predigttext. Wir lesen von einem Gerechten. Gott ist zwar dort nicht die Ursache des Bösen, aber er lässt es zu. Und die Geschichte hinter der Geschichte ist die, die wir da am Anfang des Buches Hiob lesen, dass Gott so ein kleines Abkommen macht mit dem göttlichen Widersacher, weil der ihn herausfordert und sagt, ja, der Hiob, das ist zwar ein frommer Mann, aber wenn es ihm nicht so gut gehen würde, würde er von dir auch ablassen. Und dann lässt sich Gott darauf ein und sagt, dann nimm ihm das, was er hat, aber du darfst ihn nicht umbringen, er muss am Leben bleiben. Und so stürzt Hiob hinein in eine ganz tiefe Situation, in eine tiefe Verzweiflung. Und wir merken dann mit einem Mal in unserem Bibeltext so einen Weg hin aus der Verzweiflung zu einer Hoffnung und zu einem Wissen. Doch hören wir zunächst mal Hiob 19, die Verse 19 bis 27. Hiob sagt, alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass mein Reden aufgeschrieben würde. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen werden. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Herr, segne an uns dieses Wort. Dieses schwere Gebet, diese schwere Rede des Hiob in der damaligen Zeit und zeige uns, was du uns damit heute zu sagen hast. Amen. Es ist ein erstaunlicher Weg, der sich hier bei Hiob abzeichnet. Ich möchte diesen Weg in drei Abschnitten mit Ihnen gehen, die auch so ein Stück vom Wortlaut her aufeinander aufbauen. Was Hiob bewegt, ist erstens eine begründete Verzweiflung. Das zweite, eine verzweifelte Hoffnung. Und das dritte, ein hoffendes Wissen. Also zunächst, was Hiob bewegt, ist eine begründete Verzweiflung. Und man kann sich natürlich fragen, wenn man die Geschichte nicht wirklich so gut im Ohr hat und kennt, woher kommt Hiobs tiefe Verzweiflung? Und dann muss man in den ersten Kapiteln nachlesen. Er verliert auf einen Schlag seinen kompletten Besitz. Ein Bereich nach dem anderen geht kaputt, eine Hiobsbotschaft nach der anderen kommt und schlägt ihn praktisch nieder. Er ist von einem Moment auf den anderen total bankrott. Und noch viel schlimmer ist, bei einem Unglück durch ein Unwetter sterben alle seine 7 Töchter und 3 Söhne. Für die damalige Zeit ein unglaublich schwerer Schlag. Ist auch heute schwer. Aber damals sagte man, mein Leben es hängt praktisch daran, dass ich Nachkommen habe. Wer soll das weiter für uns sorgen, für die Familie, dass das Ganze weitergehen kann? Und der Hiob erlebt einen kaum nachzuempfindenden, unerträglichen Schmerz. Ich glaube, jeder, der so vielleicht ein eigenes Kind mal erlebt hat, der weiß das, wie schmerzvoll das ist. Und das ist manchmal gar nicht ganz, ganz schwer, nur überhaupt zu verarbeiten. Und jetzt sind das 10 bei dem Hiob. Und dann verliert er auch noch seine Gesundheit. Eiternde, eklige Geschwüre plagen den Mann, der doch so auf Gott vertraut und immer zu ihm gebetet hat. Doch als ob das nicht genug ist und schwer zu ertragen ist, wird Hiobs Verzweiflung noch verschärft durch Erfahrungen, die er mit seinen nächsten Angehörigen macht. Die eigentlich ihm wohlgesonnen sein müssen, die ihm beiseite stehen müssen. Jetzt, wo Hiob im Dreck sitzt und in seinem seelischen und körperlichen Schmerz, lassen ihn ausgerechnet seine liebsten Menschen im Stich. Seine Geschwister, seine Verwandten und sogar seine Frau sagt sich von ihm los und sagt: Sieh doch endlich ein, dass du Schuld auf dich geladen haben musst. Tu Buße und stirb. Das ist ja nicht zu ertragen mit dir. Und so sagt Hiob es so: Mein Atem ist zuwider meiner Frau. Und die Söhne meiner Mutter ekeln's vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich. Stelle ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte. Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Wie schlimm muss das sein, wenn die Menschen, die mir lieb und teuer sind, sich so ausgerechnet dann gegen mich stellen, wenn ich in größter Not bin. Wie enttäuschend, wie erschütternd. Und mancher von uns mag das auch schon erlebt haben. Aber vorstellen und hineinversetzen können wir uns, glaube ich, alle. Und dabei ist es dann doch eigentlich egal, ob das wirklich ganz objektive Verlassenheit ist oder ob ich das nur so empfinde, weil ich nicht mehr rauskomme aus dem selbstempfundenen Leib, das andere vielleicht überhaupt nicht verstehen. Kennen wir das? Dass wir keinen Ausweg mehr sehen, es nur noch dunkel ist und der Abgrund eigentlich nur noch einen Schritt weiter. Ich kenne jedenfalls manche, auch ganz fromme Christen, denen es genau so geht. Durch äußere Umstände oder auch durch innere Krankheit, die da ist und unglaublich schwer zu ertragen ist. Und nun hat Hiob Freunde. Wie gut, wenn man in so einer Situation Freunde hat. Die lassen ihn nicht im Stich, sondern die kommen zu ihm, die setzen sich zu ihm und dann wird sogar beschrieben, die sitzen zunächst mal eine ganze lange Zeit neben Hiob, 2 Tage und sagen zunächst mal nichts. Das sind Freunde, die das aushalten. Aber dann kommt es bei ihnen das, was sie so kennen und das, was sie wissen. Anstatt dass sie ihn trösten, ihm beistehen, kommen auch sie zu dem Schluss, dass sie ihn beschuldigen müssen. Sie kommen mit einfachen Erklärungen, denn für sie ist es ja ganz klar, was man im Alten Testament weiß: Wenn man gut lebt, geht es einem gut. Und wenn es einem schlecht geht, muss man auch irgendetwas Schlechtes getan haben, irgendeine Schuld auf sich geladen haben. Das ist ihre Philosophie, das ist ihr Glaube, daran halten sie fest und das lassen sie durch nichts erschüttern. Du hast Schuld, du hast irgendetwas falsch gemacht, denn sonst würde Gott ein solches Elend nicht zulassen. Und dann kommen in diesem Hiob-Buch so ganz lange Reden der Freunde. Einer der weisesten Freunde, der hält sich ganz zurück und fängt erst, als alle anderen schon verstummt, dann fängt er nochmal wieder an. Hiob wehrt sich lange, aber irgendwann ist seine Kraft zu Ende und er bittet in unserem Abschnitt: Erbarmt euch über mich, erbarmt euch ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Und nun vertieft sich diese Enttäuschung, die Freunde nehmen seine Not gar nicht wahr. Die sind in einer anderen Welt. Die sehen das zwar und sehen es trotzdem nicht. Sie bleiben bei ihrer Beurteilung, weil sie nichts anderes kennen. Gott hat dich verlassen, weil du schuld bist. Und dann kommen sie mit Bibelsprüchen und dann kommen sie mit Versen und dann kommen sie mit theologischen Überlegungen. Wie schlimm ist es, wenn wir Menschen in ihrem Leid mit frommen Erklärungen beschwichtigen wollen? Die Anlässe und die Formen der Verzweiflung können ja sehr unterschiedlich sein. Aber es hilft nicht, wenn wir alles mit einer Bibelstelle zudecken und für alles eine Stelle bei der Hand haben oder eine richtige theologische Erklärung. Es gibt Leute, die ganz schnell die Absichten des Allmächtigen kennen und seine Beweggründe zu wissen meinen. Wie schwer ist es, mit dem anderen den Schmerz auszuhalten, die Verzweiflung mitzutragen, diese Verzweiflung des Hiob, die so schwer zu tragen ist, auch für seine Freunde. Und diese Verzweiflung überfordert sie geradezu. Darauf sind sie nicht gefasst. Da haben sie keine wirklich echte Hilfe. Das ist ja eine so tief begründete, eine ganz schmerzliche Verzweiflung, in die der Hiob gestürzt ist. Und da begegnet uns in diesem ganzen Geschehen ein zweites Element, ein nächster Schritt bei Hiob, eine verzweifelte Hoffnung. Mitten in der Verzweiflung keimt dort Hoffnung auf. Am Schluss unseres Abschnitts sagt Hiob, nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Liebe Gemeinde, bis heute gibt es so viele bittere und in tiefe Verzweiflung stürzende Hiobs-Erfahrungen. Situationen, in der wir denken, es geht eigentlich nicht mehr schlimmer. Und dann kommt vielleicht noch das Nächste. Oft sind sie ganz schwer zu ertragen. Und doch blitzt mitten in diesem Elend etwas auf, etwas Gutes, eine Hoffnung. Bei Hiob ist es eine leise, eine verzweifelte Hoffnung. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Egal, was mit meinem Körper wird, egal, was da gerade da ist, ich werde den Herrn sehen. Eine Hoffnung. Egal, wie verkorkst mein Leben ist, egal, wie sehr ich leiden muss oder wie sehr ich im Stich gelassen wurde, egal, wie groß meine eigene Schuld an meinem Elend ist oder war, da gibt es eine Hoffnung auf Gott und die will ich erkennen, erfassen, mich daran festhalten, die soll mich durchtragen. Da gibt es eine Hoffnung auf Gott, die mitten in verzweifelter Situation aufkeimt und die mir nichts und niemand nehmen kann. Auch dann, wenn sie vielleicht nur ganz klein ist, so ein Schimmer am Horizont. Und wenn es total zerschlagen und entmutigt zugeht, wir verzagt und verzweifelt sind, ich werde Gott sehen, sagt Hiob. Hiob sehnt sich nach diesem Gott, er verzehrt sich danach und lässt diese Hoffnung nicht los. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Was interessiert mich das, was die anderen dann glauben? Ich muss es erfahren. Ich kann vielleicht das Zeugnis der anderen mitbekommen und das kann meine Hoffnung verstärken. Aber ich selbst muss doch aus dieser Verzweiflung herausfinden. Seine verzweifelte Sehnsucht ist so stark, dass er innerlich schier explodiert. Für ihn ist es kaum auszuhalten, dass er seinen Gott in dieser Situation nicht erfahren kann. Er würde doch so gerne seinen Freunden diese Hoffnung weitergeben. Er würde sie überzeugend gerne sagen. Er würde doch dafür alles geben, dass er auch seine Freunde überzeugen kann. Gott lässt mich nicht allein. Ich werde auch am Schluss noch ihn sehen. Aber seine Freunde sind dafür unempfänglich. Und er hält genau an dieser Hoffnung fest. Liebe Gemeinde, wer wir auch sind, egal woher wir kommen, als Patienten aus der Klinik oder als schwer geschlagene Menschen in unserem Seniorenzentrum, alt geworden, entmutigt, verzagt, krank, nur noch mit schwacher Gesundheit, manchmal auch entmutigt durch Depression. Ja, am Ende meines Lebens, am Ende meiner Gesundheit, diese Hoffnung dürfen wir festhalten. Die trägt uns auch an der Stelle durch. Und dann hin zu einem dritten Schritt, zu dem es auch da noch kommen muss, zu einer dritten Erfahrung, zu der Hiob findet und zu der auch wir finden dürfen. Denn dem Hiob begegnet ein hoffendes Wissen. Ein hoffendes Wissen. Da heißt es mittendrin in diesem Vers eigentlich ganz, wenn man es so sieht, eigentlich ganz überraschend. Nachdem er so geklagt hat, sagt er mit einem Mal ein ganz dickes, großes Aber. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mitten in diesem Elend wird etwas deutlich, noch mehr als eine vage Hoffnung, eine Gewissheit, die völlig gegen den Augenschein steht, die man niemand anders plausibel machen kann, die man nur selber erfahren kann und dann auch vielleicht ein Stückchen weit bezeugen kann an andere. Es kann sein, dass das noch keine ganz feste Gewissheit ist, so wie wir das manchmal so hören, Martin Luther, hier stehe ich kann nicht anders. Sondern so eine kleine, feine, hoffende Gewissheit, wo ich sage, ich halte mich daran fest. Ich weiß, auch wenn es alles dagegen scheint, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gegen den Augenschein. Das ist noch keine feste Gewissheit, aber es ist ein hoffendes, ein vertrauendes, ein tröstliches Wissen. Ich aber, so stemmt er sich gegen sein Elend, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So verrückt es klingt, hier hofft Hiob gegen Gott auf Gott. Hier verlässt er sich gegen allen Augenschein, gegen das, was er eigentlich sieht, wo er denkt, eigentlich müsste Gott doch ganz anders handeln mit mir als frommem Menschen. Bleibe ich doch dabei, dass ich mich auf nichts anderes verlassen kann als allein auf Gott. Ich weiß, dass Gott am Ende zu mir steht, dass er mein Erlöser lebt. Er hofft gegen den Gott, von dem er menschlich so enttäuscht ist, der ihn aus seinem tiefsten Not nicht herausholt und der scheinbar nicht mit sich reden lässt. Auf diesen Gott hofft er, dass er ihn erlösen wird, er, dessen Herz für die Geplagten und Leidenden schlägt und der sich voller Erbarmen um sie kümmert. Dieser Gott, dieser Erlöser wird sich über den Staub erheben. Spätestens wenn es heißt, am Ende unseres Lebens, dann, wenn wir es selber gar nicht mehr hören, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Spätestens dann zeigt es sich, ob dieser Satz trägt. Ich weiß, dass mein Erlöser liebt. Er, der sich über den Staub heraus zu mir stellt. Spätestens dann zählt kein menschliches Urteil mehr. Was interessiert uns, was die Zeitungen uns über uns geschrieben haben an so einer Stelle? Ob sie überhaupt über uns geschrieben haben oder was sie über uns geschrieben haben? Oder was die Menschen um uns herum gedacht und gemeint haben? Was interessiert uns das dann, wenn wir darauf angewiesen sind, dass der Erlöser lebt? Er, der mich versteht. Er, der mich besser kennt als ich mich selbst. Er, der meine innersten Ängste und tiefsten Beweggründe sieht, er wird das Urteil sprechen. Erlöst oder verdammt? Erlöst oder einfach so dahingegeben. Der Herr ist mein Erlöser, mein Anwalt, mein Beistand, mein Fürsprecher. Das ist Hiobs Gewissheit. Er ist der, der für mich eintritt und für mein Recht kämpft. Liebe Gemeinde und liebe Freunde, wir sind auf dem Weg zu Karfreitag hin. Wir sind auf dem Weg des Leidens mit Jesus. Und an der Stelle bewahrheitet sich die Hoffnung des Hiob. Sie ist zur festen Gewissheit geworden am Kreuz auf Golgatha, als Jesus sein Leben für uns hingibt. Er ist der Erlöser. Er hat sich über den Staub erhoben. Er ist für uns eingetreten, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Und er hat den Tod besiegt, als er auferweckt wurde von seinem Vater im Himmel. Unser Leben mag immer noch und immer wieder von Hiobs Erfahrungen geprägt sein. Doch wir müssen uns nicht allein und verzweifelt dagegen stemmen, sondern wir können voller Gewissheit rufen und singen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann werden wir vielleicht Erfahrungen machen, so wie die, die wir jetzt gerade gleich in dem nächsten Lied hören werden, dass ich vielleicht selber denke, ich bin eigentlich überhaupt nicht wertvoll. Was bin ich schon? Wer bin ich schon? Und dann kriege ich diese Erfahrung, dann höre ich etwas davon, dass Gott zu mir steht und dass er mich so annimmt, wie ich bin und mich liebt und zu mir steht, über alle bösen Erfahrungen hinaus. Hören wir auf dieses Lied.